So, erste Sprachnachricht an HSV, meine Frau, Podcast. Ich bin am Soccer Dance. Ich wurde zur zweiten Halbzeit leider rausgeschmissen. Ja, egal, scheiß drauf. Wir haben gewonnen. Ich habe auch leider wild gepisst. Also, was soll man sagen, wenn 3C komplett gesperrt ist, die Toiletten. Egal, scheiß drauf. Scheiße 04, ja!
Wow. HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau! Wow. Wir haben die Sprachnachrichten gefordert, die Sprachnachrichten sind gekommen.
Also vielleicht nochmal zur Einordnung, also erstmal nehmen wir zu zweit auf, Muchel und ich, Gato.
Moin.
Kai, bei uns, weiß nicht, irgendwie Urlaub oder so, ne? Ist aber egal, auf jeden Fall, wir haben letzte Woche bei Instagram publik gemacht, dass wir ab jetzt immer Sprachnachrichten, die besten Sprachnachrichten schaffen es quasi zu uns in den Podcast.
Vom Spieltag.
Und wir haben extra eine eigene Handynummer dafür ins Leben gerufen, also die könnt ihr euch alle einspeichern. Wie geht die? Wir können sie ja hier sogar auch mal sagen.
Ja, gute Frage, ey, jetzt wo du es so schnell auf die Schnelle, hast du die parat?
Ich hab's eingespeichert.
Ah, okay.
Aber ich muss auch mal gucken.
Es ist auf jeden Fall eine 017.
HSV, meine Frau, Handynummer habe ich eingespeichert. 0177 612 7008.
Ja.
Was eine gute Idee, dumme Idee zu sein. Also scheißegal, ist ja öffentlich. Also.
Es kann uns keiner anrufen, weil es geht nur WhatsApp.
Ah, es geht nur WhatsApp.
Okay, ja, genau.
Clever.
Ja.
Und da haben wir relativ oder ziemlich viele bekommen. Muchel verwaltet das auf dem Handy. Und wir haben
versucht. Meine Frau hat nur den Kopf geschüttelt.
Ja, wir haben versucht, uns alle anzuhören eben, aber es waren leider fast sogar ein bisschen zu viele. Aber war doch genial eben. Also sie war wirklich mitten aus dem Leben. Und da muss man sagen, selber schuld HSV, wenn die Toiletten gesperrt werden in dem Block 2C oder sowas, wo er war. Allerdings hat ja nur die zweite Halbzeit verpasst, ne? Okay. Ein paar Schmankerl waren dabei. Zweite Halbzeit, also es stand zur Halbzeit 1-2. Vielleicht hat er die beste Halbzeit der letzten Jahre im Volkspark verpasst.
Aber und das, weil er wild gepinkelt hat. Gehört sich auch nicht.
Oh, herrlich, aber wir dröseln das mal auf. Wir sprechen gleich mal über das Spiel. Dann haben wir echt viele gute Fragen bekommen bei Instagram.
Wahnsinnig viele.
Über die wir auch als Aufhänger gut nehmen können. Und dann geben wir schon mal einen kleinen Ausblick zum nächsten Spiel. Aber Muchel, du warst im Stadion.
Ich war auf jeden Fall im Stadion.
Ja, leider nicht gesehen. Es war schon so die erste Frage, ich fange mal direkt an, bevor du willst was sagen kannst. Ja. Denn die erste Frage war, ob wir wieder in der Loge sind, ob wir fest in der Loge am Norden sind. Ja, das sind wir. Also das nur noch mal ganz kurz dazu. Aber Muchel, jetzt
und das beantwortet auch, warum wir uns nicht gesehen haben, weil
richtig,
sonst
richtig.
Ich habe ja meine Dauerkarte auf der Südtribüne und vorher waren wir ja quasi
in Rufweite
und jetzt habe ich euch nicht mehr in Sichtweite und Rufweite jetzt, sondern ja, schau nur noch von meinem Platz auf die Nordtribüne.
Da war wo wir waren in der alten Loge, eine Loge neben uns war Monte.
Ja, habe ich gesehen, ja. Den habe ich gesehen.
Der war da mit Marc Gebau und anderer Influencer und da war ich schon neidisch. Ich so, mein, jetzt ist er da. Ich bin also jetzt kein riesen Monte-Fan, aber ich hätte schon so ein Foto hätte ich schon mal gerne eingesagt.
Ja,
aber nur gut.
Ja, aber es ist wieder Bundesliga-Zeit und nicht nur so Bundesliga, geil, sondern zweite Bundesliga in dem Fall. Wobei nach dem Start, wer hat da eigentlich noch Bock auf die erste Bundesliga?
Ja, es gibt einen Artikel in der Welt, glaube ich.
Genau, heute. Ich habe ihn auch gelesen. Den hat uns ein Hörer geschickt und der geht runter wie Butter.
Ja,
wie Butter.
Es ist, also der in dem Artikel steht so ganz grob so, was Muchel gerade gesagt hat, wer braucht eigentlich die erste Liga, wenn du in der zweiten hast du Tradition. Da hast du packendere Spiele, als wenn du gegen Bayern München klar verlierst und wenn du gegen irgendeinen anderen unattraktiven Gegner das Stadion nur halb voll hast. Du hast die, ich glaube, Kick hatte auch geschrieben, 7 der größten 13 deutschen Stadien sind in der zweiten Liga. Mhm. Also eigentlich hast du alles, was du brauchst, um glücklich zu sein, bis vielleicht auf den Europapokal, ne?
Aber bevor wir gleich über das Spiel sprechen, aber ist das auch eine Gefahr, dass du eigentlich als Zweitligist gar kein Interesse mehr gerade hast, so hochzugehen? Klar, das Geld ist natürlich, das Geld spielt immer noch in der ersten Liga, aber Attraktivität und so, das, was wir gerade, worüber wir gerade gesprochen haben, ist in der zweiten Liga doch viel mehr gegeben als in der ersten.
Ich glaube, für die Spieler, die Funktionäre und so weiter und so fort, die wollen alle unbedingt hoch, weil die sind ja ehrgeizig, die wollen den Erfolg haben. Ich glaube, um die muss man sich jetzt nicht so sorgen.
Aber ich sag jetzt mal die Fans, genau. Also so wie unser einer. Früher war es ja so ein Shame, wenn du gesagt hast, irgendwie so, scheiße, wir sind abgestiegen, du warst irgendwie total enttäuscht, waren wir ja auch, ging uns ja nicht anders. Ja. Aber mittlerweile hat sich doch jeder sagt doch irgendwie, die zweite Liga ist so attraktiv, was sollen wir eigentlich in der ersten Liga?
Ja, es stimmt auch, weil die Stadien voll sind und du gewinnst mehr, als du verlierst und allein die beiden Faktoren reichen ja schon aus, dass man sich gut fühlt, ne?
Also wäre es denn eher eine gangbare Art zu sagen, man schrumpft sich so gesund mit dem Verein, dass man in der zweiten Liga
Ja, das ist für mich nämlich ein klares Nein, weil ich finde, dass da steckt auch die große Gefahr irgendwie dahinter, dass man dann so zufrieden ist und sagt, ach komm, wir haben doch hier irgendwie alles, was wir brauchen und so weiter und so fort. Ja, jetzt ist das so, jetzt ist das vielleicht auch so ein leichtes so eine Übergangsphase, wo denn die vermeintlich alten Traditionsvereine mit den großen Stadien, die noch sehr beliebt sind sozusagen, die sind noch in der zweiten Liga, die haben noch viele Fans und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn du jetzt auch mal so 10, 20 Jahre vorausdenkst, dann sind die großen Vereine von heute unbedingt auch nicht mehr die großen von morgen so. Also das muss nicht so sein.
Aber was fehlt dir in der zweiten Liga, was die erste Liga hat?
Naja, also ich würde schon... Also du spielst nicht gegen die absoluten Topstars sozusagen, die in der Bundesliga sind,
welche, Weltstars. Welche sind gerade in der ersten Liga, welche sind die Weltstars? Also ja, klar. Für mich sind Weltstars, sind die Messis, sind Haalands und...
Also ich weiß, ja, da hat man nicht viele, du hast ja nur, ich sage jetzt mal, die Deutschen, die bei Bayern und bei Dortmund spielen. Und du hast halt auch nicht die Chance, dich irgendwie europamäßig halt irgendwie so zu qualifizieren und dann einfach halt immer nach dem Besten zu streben. Aber ich kann, für den Moment ist es cool in der zweiten Liga. Aber ich glaube,
für den Moment kannst du mir auch keine klaren Antworten geben, was für dich die absoluten Kriterien sind, in der ersten Liga zu sein. Also gegen internationale Topstars zu spielen,
ich finde Europa definitiv, das finde ich geil, wenn du...
Ist ja aber auch die Chance, also die Chance in Europa zu spielen, ne, ist eins von 6 oder 7 Mannschaften.
Ja, aber das sollte ja das Ziel sein, sozusagen dahin zu kommen. Also das würde ich besser finden und natürlich auch nochmal geiler, wenn du um eine deutsche Meisterschaft spielst, so rein theoretisch. Das muss ja dann immer das Ziel sein, immer weiter hoch und weiter hoch zu gehen. Also das.
Aber da siehst du ja auch mal, die deutsche Meisterschaft ist ja eigentlich bei den ganzen Vereinen wie Bayern München und so, das ist für die, ja, es wäre cool, wenn sie die gewinnen, aber für die ist ja nur noch Champions League, der Titel ist eigentlich nur noch das, was zählt.
Ja, also stimmt schon, bei Bayern, ich glaube bei Dortmund, da sieht es ja wahrscheinlich schon anders aus, so bei Leipzig und die Leverkusen, die da drunter sind, so. Aber, also als Fan stand jetzt ja, aber ich glaube zum Beispiel so, ich habe letztens gelesen, irgendwie, dass Leipzig bei den 13- bis 16-Jährigen irgendwie der drittbeliebteste Verein in Deutschland ist.
Gute Besserung.
Ja, und das ist halt so, die kennen halt die ganzen alten, in Anführungsstrichen, Sachen nicht. Die sehen dann halt so, die sind auch eher mehr Fans von einzelnen Spielern, die finden dann, okay, Leipzig, ich bin mit Leipzig quasi groß geworden, die waren irgendwie mega erfolgreich, finde ich geil, jung, frisch, anders. Und wenn du jetzt mal so irgendwie 10, 20 Jahre vorausdenkst, dann sind auch diese Vereine nicht mehr die ganz neuen Vereine. Und dann kann das auch sein, dass die zweite Liga nicht mehr gerade so dieser Hype ist, wo jetzt so alle Großen sind jetzt unten in der zweiten Liga. Ist super cool, ist super gut. Aber was ist denn hinterher, wenn dann auf einmal wieder Schalke, Hertha, bla 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 sind, die vermeintlich großen Düsseldorf sind dann irgendwie oben. Dann ist noch irgendwie Paulis in der dritten Liga und... weiß ich nicht, irgendwelche Kaiserslautern sind auch wieder abgestiegen und dann ist die zweite Liga auf einmal scheiße und man hat sich so drauf eingestellt, so ey, die zweite Liga ist eigentlich ganz geil und keine Ahnung was. So. Also ich glaube, es ist, wir haben Glück, dass wir so eine ganz coole Epoche jetzt gerade erwischen in der zweiten Liga, aber ich glaube
ja, wir auch... Wir prägen damit gerade eigentlich so eine Epoche, ne?
Ja, also das ist ja auch geil so, aber ich glaube, es ist schwierig zu sagen, dass das immer so bleibt, auch in der Zukunft so cool, in Anführungsstrichen, wie es jetzt ist. Und who knows, ey, ob wir dann immer auch wirklich dann oben mitspielen oder es geht ja auch ganz schnell, wie bei den anderen Vereinen. Stell dir vor, wir haben jetzt nicht so eine konstante Führung, die einen guten Job macht, die gute Sponsoren ranholt. Wir kriegen ja auch nur die Sponsoren aufgrund unserer Historie, dass wir mal unglaublich gut waren und ein großer Verein sind. So.
Also
in 10, 20 Jahren kriegen wir dann keine Reves, keine Mercedes mehr und ist Adidas dann nicht mehr bei uns, weil dann sind wir zweitklassig. Und zwar, wir stehen quasi für die Zweitklassigkeit.
Mhm. Ja.
Also, das ist halt immer noch so das Ding dann so, glaube ich, wo es dann schnell auch wieder kippen kann und wo es dann wichtig ist, dass man mal wieder kurz beweist, dass man, aber wenn man.
Also eine These von mir dazu ist, dass wir demnächst auf jeden Fall darüber diskutiert werden wird, dass die Relegation abgeschafft wird, weil ich glaube, dass sie so schnell wie möglich viele Vereine aus der zweiten Liga wieder in die erste Liga haben wollen, weil doch die Attraktivität von den Zweitligavereinen deutlich höher ist und genau das, worüber wir gerade die ganze Zeit sprechen, der ersten Liga fehlt und deswegen könnte ein Hebel zu sein, Relegation abschaffen, dass wieder drei Vereine aus der zweiten Liga hochgehen.
Ja, würde ich unterschreiben, die These tatsächlich. Mhm. Aber noch, also momentan, die Schere wird ja auch größer mit den TV-Einnahmen, so, also da müssen sich die kleinen oder die großen Vereine der zweiten Liga auch echt strecken und man kann ja schnell so ein, ich sag mal, Nürnberg werden oder so, ne?
Ja, aber du siehst ja auch an so einem Spieler wie Robert Glatzel, der Angebote aus der ersten Liga hat, aber trotzdem sich dafür entscheidet, bei uns beim HSV zu bleiben, in der zweiten Liga zu spielen, wahrscheinlich sogar auf Gehalt zu verzichten, weil es einfach attraktiver für ihn ist und die zweite Liga für ihn doch spannender ist als.
Ich glaube, hätten wir nicht so ein gutes Management, glaube ich, wäre er tatsächlich weg. So, also ich glaube, die nackten Zahlen sprechen
sowohl als auch. Ich glaube,
aber ich glaube, dieser, ich sage es mal, Hype um den HSV, um die Mannschaft, dieser Zusammenhalt. Ich glaube, dann auch, dass gut mit ihm gesprochen wird, dass er ein gutes Gefühl hat und so weiter und so fort. Das ist der Großteil. Ein bisschen ist natürlich auch die Attraktivität der zweiten Liga, aber das ist, glaube ich, nur minimal. Ich glaube, jeder Profi sagt, okay, erste Liga, zweite Liga, okay, natürlich ist die erste Liga geiler, aber ich bleibe jetzt bei dem Verein, weil ich den cool finde, weil ich mich hier wohlfühle, weil ich glaube, hier kann was entwickeln, ich kann mit dem Verein hochgehen und ich hatte gute Gespräche gehabt und so weiter und so fort. Und hätten wir ein Management von vor 5 Jahren bis die letzten 25 Jahre, dann würde ich sagen, wäre er nicht hier.
Okay, lass uns mal zum Spiel kommen und ich würde sagen, bevor wir jetzt in die Analyse vom Spiel gehen, nochmal eine Sprachnachricht zum Spiel, weil ich glaube, sie sagt es ganz gut.
Das gibt's nicht! Mane! Was ein Spiel! Was ein Spiel! Was ein Spiel! Da haben sie es! Da haben sie es! Was ein geiles Spiel, Mann! Ja, Mann!
Ist so ein bisschen wie 54. Tor!
Ja, aber nicht anders fühlen wir uns ja eigentlich Freitagabend. Also Freitagabend 20:30 Flutlichtspiel, ausverkauftes Volksparkstadion. Stimmung vorm Spiel schon sensationell. Die neue Soundanlage wurde schon gefragt. Ist installiert? Nein, ist sie noch nicht. Die kommt erst im Herbst. Also alle, die sich gefragt haben, was war da los? Und ich fand, der Sound war auch ein bisschen wackelig am am Freitagabend. Aber Freitagabend.
Es gab auch mal so ein Rauschen mittendrin.
Ja, also es war, glaube, als wenn so eine Rückkopplung, als wenn das Mikrofon auf ist.
HSV hat einen neuen Partner, mit dem die das zusammen machen. Und der ist wohl noch nicht ganz eingegroovt.
Genau.
Sagen wir mal so.
Aber ich glaube, da wird jetzt einiges noch an den Stellschrauben gedreht, dass das schnell ordentlich ist. Aber Freitagabend, du hattest eben schon gesagt, ihr wart in der Loge wieder vertreten drüben auf der Nordtribüne oder an der Nordtribüne. Wie war die Stimmung für dich dort?
Sehr gut. Ja. Also es ist schön, wieder an der Nordtribüne zu sein, weil man kriegt einfach die eigene Stimmung mehr mit. Und irgendwann meinte so, ey, die Schalke-Fans war auch ganz geil. Und ich so, ich habe die so 2-3 Mal im Spiel gehört, weil man ist einfach, man hört sie nicht so.
Ja, die Ultras von Schalke aus Gelsenkirchen oder Herne West, wie auch immer man sie nennt, kamen etwas später. Die standen im Stau.
Ja, das habe ich gesehen. Die kamen so in der 23., 24. Minute. Ja. Und ich so, davor waren sogar keine Flaggen, keine Plakate und dachte schon, das ist irgendwie ein Streik oder sowas von denen, keine Ahnung, aber tatsächlich A1 war wohl das Problem.
Ja.
Und wow.
Überraschend.
Ja, was für Amateure. Also
erste Mal auswärts.
Ja,
Freitagabend, ja. Da kann man sich schon mal verschätzen damit, dass die Straßen voll sind.
Bettenwechsel. Eine Vorweg-Spielfrage noch. Vicky fragt, oder Viktor, wie viel kostet ein Bier und eine Bratwurst dieses Jahr im Stadion? Kannst du das beantworten?
Zu viel. Also ich habe zumindest, war ich überrascht, nämlich gibt es bei uns jetzt unter der Tribüne einen Stand mit veganer Wurst und also ganz vielen veganen Sachen. Ja, es gibt überall seine Berechtigung, dass Leute das nur vegan essen. Aber die Preise dafür, die sind mal eben richtig gesalzen. Und während wir hier gerade reden, suche ich das Bild gerade einmal raus, weil ich doch von einigen Leuten gefragt worden bin, ob das wirklich ein Fake ist oder ob das wirklich so ist. Und hier sieht man es nämlich, eine Bratwurst, Currywurst, vegan, 8 Euro.
8 Euro!
Falafel-Wrap 6 Euro, ein Salat-Cup oder ein Obst-Cup 6 Euro, Leberkäse mit Senfkraut 6 Euro und
ist das, also, ist das HSV-Schuld oder Aramark hat doch da die
Lizenz? Da hat Aramark die Lizenz. Aramark, also ne? Das Catering oder zumindest das Stadion wird ja an Aramark verkauft. Und die für die Preise ist Aramark zuständig.
Ja, auch in der Loge muss man sagen, das Standardessen ist jetzt. Also wenn man muss sich schon eher auf die Drinks fokussieren. Das Standardessen ist nicht das Geilste. Jetzt haben sie mittlerweile begriffen, dass alle happy sind, wenn es wenigstens irgendwelche Nudeln mit Tomatensauce gibt. So, und keine riesen Experimente, und Frikadellen gab es auch. Das war schon mal so ganz gut, aber es ist jetzt nicht, dass man da ja sagt, wow, ich esse jetzt erstmal nicht, weil ich im HSV ja in der Loge im VIP-Bereich richtig geil essen kann. So.
Freitagabend sind Getränke auch wichtiger als das Essen.
Das ist bei mir immer schon. Ich habe da, also klar, immer was gegessen, aber ja.
Kommen wir mal zur Aufstellung. Da war ich nämlich total überrascht. Wir hatten vorher noch gesagt, irgendwie so, was wollen wir für eine Wette machen bei Tipico? Wir machen immer eine Risikowette, und wir hatten gesagt, Dompe trifft und HSV gewinnt. Das wollten wir eigentlich machen, und dann kam die Aufstellung, und dann ist Dompe nicht von Beginn an dabei.
Ich fand's auch verrückt. So, ich hab's erst so durchgelesen, und ich so, okay, krass, so. Erstmal, die Abwehr war ja eine absolute Blackbox, wer da jetzt spielt, ne? Also, hat ja in Innenverteidigung Ramos und wie?
Ambrosius.
Ambrosius.
Genau, dann Haier und
Van der Bremt. Und bei Van der Bremt war noch so vorm Spiel so.
Der übrigens kein Holländer ist, sondern Belgier.
Ja, vorm Spiel noch so, sag mal, wer ist denn Van der irgendwas da auf der rechten Seite? Und ich so, ja, weiß nicht, hier.
Red Bull Salzburg
ausgeliehen, ne? Bla bla bla, so kurz erzählt. Ah ja, okay, alles klar. Und so, also nach dem Spiel alle so, okay, krass. Was ein Typ, unglaublich.
Der von sich selber
können
sagt.
Wir den verpflichten, oder?
Der von sich selber sagt, dass er wahrscheinlich glaubt, dass es keinen schnelleren in der zweiten Liga gibt als ihn. Aussage von ihm selber. Absolut.
Die Statistik widerspricht ihn da. Ich weiß ja nicht, wie genau diese Daten immer sind.
Aber demnach hätte Öztunali nämlich den schnellsten Sprint des Spiels.
Mit 34 km/h, wahrscheinlich 34,0. Ich habe überall nur 34 gelesen. Und am zweitschnellsten war er mit, ich glaube, 36,7. Und am drittschnellsten war dann Jean-Luc Dompe mit 0,1 km/h weniger.
Dann kommen wir zum Mittelfeld oder defensives Mittelfeld Meffert. Davor Öztunali, Benesch, Ferrei und Königsdörfer. Überraschend.
Ja.
Und vorne im Sturm Glatze.
War so ein bisschen so eine Aufstellung, wo ich gedacht habe, so, also er belohnt jetzt die, die eine gute Vorbereitung gemacht haben. So,
ja, ne? Und mit 4 Neuen, im Endeffekt eigentlich sogar 5 Neue, weil Ambrosius eigentlich letzte Saison auch nicht bei uns gespielt hat. Nämlich mit Ambrosius, Ramos und Van der Bremt, Öztunali, Ferrei. Also, boah, das war schon, wo ich dachte so, boah, wenn das in die Hose geht, dann kann er sich aber auch genau das anhören. Aber eine andere Wahl hatte er ja auch nicht. Ne? Also ja, klar, du konntest hättest mit Jatta vorne noch starten können oder Dompe. So, ja. Ne? Dann hättest du noch Miro Moheim, der aber noch nicht so richtig 100%ig fit war.
Aber ansonsten. War schon, wahrscheinlich wären die Jatta, Dompe, so, das wären die naheliegendsten Wechsel gewesen. Aber unterm Strich muss man sagen, ist aufgegangen. Ne? Was hast du so jetzt rückwirkend zum Spiel? Wer hat dir da gut gefallen? Gab es welche, die nicht so gut gefallen haben?
Also erstmal muss ich sagen, finde ich ja einfach, also krass, wie der HSV, also es war insgesamt einfach ein mega geiles Spiel. Wenn du dir das als Neutraler beobachtest, wir haben ja immer auch unsere schwarz-weiß-blaue Brille auf und sehen das Ganze ja eher dadurch, aber als neutraler Beobachter musst du doch dieses Spiel gesehen haben und musst doch gedacht haben, so, wow, das ist mal richtig geiler Fußball. Offensiv, hin und zurück, vor und zurück, ne? Also immer Offensivaktion. Ja, man muss sagen, die Abwehrreihen waren auf beiden Seiten jetzt nicht die besten. Wenn man irgendwie ein Haar in der Suppe finden möchte, und das möchte man als HSV-Fan ja grundsätzlich, weil mit dem 5-3 gibt man sich ja nicht zufrieden, sondern man findet ja trotzdem das Haar in der Suppe und muss sagen, dass die Abwehrleistung nicht optimal war. Ist wahrscheinlich auch zu Recht bei 3 Gegentoren. Aber bei 5 Gegentoren bei Schalke könnte man da noch viel eher ansetzen. Wer mir mega gut gefallen hat und ich finde es einfach krass, was dieser Spieler für eine Entwicklung gemacht hat, ist für mich Glatzel.
Ja.
Wie er die Bälle festmacht, wie er nicht nur vorne in der Box steht und die Dinger knipst, sondern einfach sein ganzes Spielverständnis, wie er sich gibt, wie er die Bälle von hinten holt, wie er ackert. Für mich.
Hast du die Aktion noch im Kopf vielleicht, wo er kam irgendwie, er ist also gefühlt so fast einen Halbkreis gelaufen, vom gegnerischen 16er, ist dann nach hinten gelaufen, hat Terodde ihn die ganze Zeit verfolgt, und er hat Terodde dann abgeschüttelt, und irgendwann echt so nach so einem 30-Meter-Sprint ist Terodde einfach stehen geblieben, hat gesagt so, boah, hier, jemand anders übernimmt ihn, und Glatzel hat ihn dann abgehängt und hat dann noch irgendwie ein, zwei geile Moves gemacht und einen richtig geilen Pass gespielt, so. Und das war halt alles nicht, also das war so im Mittelfeld, und das fand ich war symptomatisch dafür, so, Terodde immer noch geil, ne, man muss sagen, so, er weiß, wo das Tor steht.
Wenn er den Ball hat, ist es immer sofort gefährlich.
Ist unglaublich, aber Glatzel, unglaublich, er weiß, wo das Tor steht, aber hat dann halt auch erst noch jünger, ist gefühlt jetzt nochmal fitter, körperlich nochmal besser. Und
mein Sohn sagte nur, als er das Trikot ausgezogen hat, er ist wie Ronaldo, ja, wenn er das Trikot auszieht. Also ja. Maschine.
Ich habe doch die Bilder gesehen, ich so, wow, okay. Und hat dann da die Meter gemacht, hat Terodde abgehängt, so den alten Star sozusagen. Und er jetzt als neuer Star ist weitergelaufen und hat erstmal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Also da muss ich sagen, fand ich auch richtig, richtig gut von Robert Glatzel.
Von wem ich noch überrascht war, von dem ich wenig erwartet hatte, weil ich es einfach, weil ich mir einfach so unsicher bin, ist Öztunali. Erstmal muss ich sagen, ich war überrascht, wie schnell er ist. Wir haben ja eben schon gesagt, ne, schnellstes Sprint des ganzen Spiels kam von ihm. Für mich ist er immer so ein bisschen wie Lasogga, also gefühlt immer so ein bisschen übergewichtig, irgendwie nicht so richtig in Shape, aber das totale Gegenteil. Also der ist ja mega schnell.
Sieht und im Gesicht so ein bisschen dicker aus einfach so. Ne?
Ja,
so
und deswegen, also das täuscht halt total und da tut man ihm total Unrecht. Und sorry dafür, dass ich das die ganze Zeit gedacht habe, aber ich finde, der bringt etwas mit, was uns hoffentlich diese Saison wirklich weiterhelfen wird, nämlich einfach eine Erfahrung, die vielen anderen Spielern fehlt, nämlich ein Ferrei, der einfach ein super klasse Fußballer ist, total verspielt, dem man sofort anmerkt, der hat richtig Bock auf Kicken, dem fehlt einfach noch so ein bisschen die Erfahrung, ne? Das ist so ein Wirbelwind, und dann so einen wie Öztunali zu haben, der einfach schon, ne, Champions League gespielt hat und einfach auch schon andere Vereine gesehen hat.
Ferrei war aber schon, also Öztunali, würde ich auch sagen, Haken und Ferrei auch.
Ja, definitiv.
Geile Bewegung. Und da dachte ich nur so, boah, der mit Reis dann so zusammen in der Mitte. Also
ist ja. Aber wen lässt dann draußen? Binesh, der auch ein sensationelles Spiel gemacht hat.
Ich dachte so, Binesh, der bleibt auch sicher belastet. Und dann macht er ein geiles Spiel, trifft irgendwie alles, was er am Fuß hat. Und
also ich finde, der Einzige, der so vorne in der Offensivbewegung mir noch war Königsdörfer, wo ich immer noch so, ne? Ja. Der hat es nicht schlecht gemacht, um Gottes Willen. Weil wir reden hier beim 5-3-Sieg, kannst du keinem irgendwie absprechen, dass irgendjemand was schlecht gemacht hat. Vor allem, wenn du 2-1 hinten liegst, dann irgendwie nochmal auf ein 3-3 und dann das Ding trotzdem 5-3 gewinnst. Ja, muss man auch sagen, ne? Gelb-rote Karte, auch völlig zu Recht. Das hat Öztunali natürlich auch schön gezogen, die gelb-rote Karte. Trotzdem war der HSV über das ganze Spiel gesehen einfach klar die bessere Mannschaft.
Fandest du denn, dass der HSV was anderes gemacht hat als letztes Jahr?
Definitiv. Also, ich glaube, jeder, der Tim Walter vorwirft, irgendwie ein Sturkopf zu sein und sein Schema F einfach durchzuziehen, ich glaube, der wurde dieses Spiel eines Besseren belehrt, weil man ganz klar gesehen hat, selbst für mich als nicht großer Taktikexperte ist mir aufgefallen, dass hier irgendwas anders läuft. Und einen ganz großen Anteil daran hatte natürlich unser Torwart, Heuer Fernandes, der mit ziemlich vielen langen Bällen, das was vorher noch Tim Walter, ne, bei Holstein Kiel und beim KSC, wo es noch total verpönt war, wo man eher gesteinigt worden ist dafür, dass man einen langen Pass gespielt hat hinten raus. Das komplette Gegenteil, und das hast du ja in der letzten Saison auch selten gesehen, zum Ende der Saison immer schon ein bisschen mehr, aber da wurde auf jeden Fall ganz viel dran gearbeitet. Du hast ganz genau gesehen, dass Glatzel, wenn die langen Bälle kamen, einen Schritt eher zurückgemacht hat und damit die Spieler mit sich gezogen hat und dann Ferrei oder eben auch Binesh oder Öztunali mit ihrer Schnelligkeit einfach vorne in die Spitze gezogen sind. Und dann Glatzel den auf Abpraller gewartet hat. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo Öztunali den Ball einfach zurückköpft und einfach abtropfen lässt und das einfach eine ziemlich gute Situation dann ergeben hat. Und das war schon Sachen, die die mir besonders aufgefallen sind, dass da ziemlich viel sich verändert hat. Du hast aber auch gemerkt, dass Spieler wie Ramos und Ambrosius viel von Heuer Fernandes hinten gecoacht worden sind und er ihnen gezeigt hat, ey, lauf jetzt mal so, mach mal so, weil er dann auch nicht so richtig wusste, ne? Also da merktest du schon, dass das einfach auch nicht eingespielt ist. Und dann kam aber eben diese langen Bälle, wo er gemerkt hat, okay, es geht nicht anders. Und das war's, ne? Also
da haben die Spieler ja auch ein großes Lob dann an Trainerteam gegeben, oder zumindest ein oder andere im Interview, und haben gesagt, der Matchplan vom Trainerteam ist aufgegangen. Was definitiv so viel heißt, also erstmal gut zu wissen, dass es einen individuellen Matchplan gibt. Also wir haben uns anscheinend auf den Gegner eingestellt. Ich meine, machen wir wahrscheinlich immer, aber es wurde ja oft kritisiert, so wir ziehen wirklich nur unser Ding durch, egal ob da jetzt Bayern München ist oder Uerdingen oder sowas. Ist scheißegal.
Und das ist ja auch eine Sache, die uns immer vorgeworfen wird, dass das System von Tim Walter einfach zu leicht zu durchschauen ist. Und wenn es so leicht zu durchschauen ist, dann wäre es doch für die Schalker ein einfaches gewesen, sich darauf einzustellen, was sie ja in der letzten Saison vermutlicherweise die anderen Mannschaften auch alles gemacht hat. Aber in dem Fall haben wir es nämlich genauso gemacht. Wir haben uns auch auf die Mannschaft eingestellt und es ist 1-1 aufgegangen.
Ja, ja, absolut. Also das fand ich auch gut. Also es waren lange Bälle, dann in der Defensive hat Ambrosius und Ramos gespielt. Also da wurde jetzt nicht auf, wer hat den besten Aufbau, der darf in der Innenverteidigung spielen, gesetzt, sondern Hauptsache, wir haben halt den Laden so ein bisschen hinten dicht und haben so eine gute körperliche Bollwerk, irgendwie sowas da hinten, so mit Zweikämpfen, so, da wurde halt das Augenmerk drauf gelegt. Also, das würde ich auch sagen, wäre auch in der Vergangenheit eher nicht so der Fall. Deswegen und wurde er Ambrosius ja unter anderem auch aussortiert, irgendwie so letztes Jahr.
Und ich finde, die haben das beide klar, ne? Drei Gegentore und sahst du vielleicht bei ein, zwei Gegentoren nicht optimal aus. Trotzdem muss ich sagen, dass die beiden sich echt reingekämpft haben ins Spiel und die Sache doch gut gemacht haben. Also, das kann man nicht anders sagen. Dafür, dass es so in der Konstellation vorher noch nicht zusammengespielt haben, und beides gefühlte Neuzugänge sind, war das schon in Ordnung.
Ich fand's gut. Unterm Strich muss ich aber tatsächlich sagen, Offensive ist erste Liga und Defensive ist zweite Liga. Und mit der Leistung, wenn sie jetzt so bleiben würde, würde ich sagen, ist es schwierig aufzusteigen. Also wenn man jedes Spiel so unglaublich spielt, von den Fans getragen wird, dann ja. Aber diese drei Gegentore, ich habe selten, es gibt ja diesen Spruch, ne, so eine Offensive gewinnt Spiele und defensive Meisterschaften, selten eine Mannschaft hochgehen sehen, die 1, 2, 3 Tore pro Spiel regelmäßig kassiert, so war das ja bei uns leider auch in der Rückrunde. Also dementsprechend muss in der Defensive definitiv noch was getan werden, also entweder mit den Spielern, die man zur Verfügung hat, die müssen dann stabilisiert werden, die müssen sich einspielen, braucht vielleicht auch Zeit oder halt auch nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Ich würde sagen, Van de Bremt auf Außen ist definitiv gesetzt. Unser Captain kommt ja auch wieder zurück, da hast du schon mal zwei, die safe gesetzt sind und bei den anderen muss man mal gucken, wer sich da dann etabliert, weil es wäre ja schön, wenn unsere Defensive wirklich auch das Niveau hätte, was unsere Offensive hatte.
Und ich glaube, das haben sie. Ich glaube, das ist einfach noch eine Sache von Einstellungssache, ne? Also, dass sie sich finden muss. Und ich glaube, dass jetzt so ein Start wie gegen Schalke, und nicht nur das glaube ich, sondern das ist so, dass so ein Start jetzt gegen Schalke viel freisetzt, dass auch von den Spielern einiges abfällt, so an Last, gerade gegen einen vermeintlich stärksten Gegner der zweiten Liga, den jeder in ihren Tipps mit drin hat, dass es ein potenzieller Aufsteiger wieder ist. Dann 5-3 zu gewinnen, ich glaube, das tut allen ganz gut.
Ja, also definitiv tut es gut, gerade das erste Spiel. Aber also Offensive noch besser als jetzt der Defensive, würde ich sagen, gleich geblieben. Offensiv war es sehr variabel, ne? Also das war variabel, ist glaube ich so das Stichwort, was Walter auf der Pressekonferenz benutzt hatte. Wir hatten das schon bei der Insta-Story auch geschrieben und das war ja hoch, flach, links, rechts, ganz viel durch die Mitte auch. War vielleicht auch ein bisschen der Schalker Mannschaft geschuldet, die mannorientiert ein bisschen offensiver waren, was uns anscheinend sehr gut zu Gesicht stand. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt gegen Karlsruhe ist, aber
also selbst wenn selbst der Kicker drei Spieler von uns in der Top 11 hat, dann kann da nicht viel falsch gelaufen sein.
Ja, offensiv was, offensiv muss man sagen, war es absolut unglaublich.
The Power Tensfeld fragt, Dompe sein Jubel, hast du den gesehen? Nee. Ging der Richtung Trainer? Der hat nach dem Tor hat er den Finger vor den Mund gemacht so, und so nach dem Motto.
Kann ich mir nicht vorstellen eigentlich.
Ich habe es auch gesehen und habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was wollte er damit sagen?
Ja, schwierig. Uli schreibt Glatzel für Deutschland.
Definitiv. Warum nicht?
Also in der Form, muss man sagen, und mit Füllkrug war jetzt ja ein gelungenes Experiment, einen älteren Stürmer mal zur Nationalmannschaft einzuladen. Der hat ja voll eingeschlagen. In der Form würde ich sagen, eventuell, wenn Füllkrug sich verletzt, muss man sagen, ist Glatzel definitiv ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Was gibt es noch? Ist Stübi dieses Jahr alleiniger Stadionsprecher? Stand jetzt ja, aber ich glaube, ein zweiter ist nicht ausgeschlossen, dass eine zweite Person dann noch kommt, was ich zumindest so gehört habe. Was haben wir sonst hier noch? Definitiv unter meinen Top 5 Stadion besuchen, schreibt Marvin. Das muss man wirklich sagen, ne? Also was war, vielleicht Derby oder sowas, war vielleicht nochmal so ein bisschen...
Es gab natürlich genug andere Stadionerlebnisse, die deutlich geiler waren. Aber so aus der jüngsten Vergangenheit, muss ich sagen, war das schon einfach ein geiles Spiel. So für einen Saisonauftakt war es einfach, das war einfach gut. Und das, also ja, es war ein tolles Stadionerlebnis, das will ich gar nicht schmälern, aber es gab mit Sicherheit schon andere Erlebnisse, die deutlich, deutlich geiler waren.
Malte schreibt, würdet ihr heute 66 Punkte für die Saison unterschreiben? Was hatten wir letzte Saison? 66, ne? Ich glaube schon. Nee, würde ich unterschreiben.
Nee, mehr.
68 würde ich unterschreiben.
68.
68. Das ist der Zweier-Punkteschnitt. Darunter auf gar keinen Fall. Die höheren Ticketpreise wohl sind auf jeden Fall gerechtfertigt. Alles gut.
Naja. Auch da hat man, waren ja auch in der Fanszene unten auf der Nordtribüne, waren da ja auch Plakate dazu zu sehen, dass das nicht einfach so hingenommen wird. Also, dass man sich so ein bisschen darüber beklagt, nicht nur so ein bisschen, sondern darüber beklagt, dass irgendwie mit der Treue und dem, was der HSV-Fan die Jahre auf sich nimmt, eher so umgegangen wird, dass man die Preise immer wieder erhöht und sagt, ja, solange die Fans so treu ins Stadion kommen und den HSV so unterstützen, können wir das machen.
Ja, ist tatsächlich ein Ding. Ja, man bräuchte, obwohl es ist mit dem Spektakel würde ich sagen.
Nee, ist nicht. Für mich hat das nichts mit Spektakel zu tun. Für mich muss der Fußball bezahlbar bleiben und ich finde, ein Spektakel kannst du nicht an Ticketpreise irgendwie hängen, weil das wäre der falsche Weg. So.
Ja.
Und ich kann das total verstehen, wenn ich überlege, dass auch so versteckte Kosten immer mehr reinkommen. Wenn du dir einen B-Rang Plätze in der ersten Reihe buchst, dann zahlst du mittlerweile einen Aufschlag, weil es erste Reihe Plätze sind. Also das sind alles so versteckte Kosten, die gar nicht so richtig thematisiert werden. Und ich finde schon, wenn ich dann 5 Euro nochmal bezahlen muss, weil ich in der ersten Reihe sitze, obwohl es der B-Rang ist und alle anderen um mich rum vorher sonst immer das gleiche bezahlt haben, bezahle ich jetzt nochmal 5 Euro mehr, weil ich in der ersten Reihe mir ein Ticket hole.
Pro Spiel ist nochmal 5 Euro mehr?
Oder? Naja, Dauerkarte nicht, aber wenn du dir die Einzelticket holst, dann ist in der ersten Reihe, bezahlst du nochmal mehr. So, das ist dann nochmal so ein Zuschlag für die erste Reihe. Und das finde ich, das hat dann schon Geschmäckle und das nimmt immer mehr Ausmaße an, wie es, weiß nicht, wie beim Basketball in Amerika ist, wo du jede Reihe, die du höher gehst, zahlst ein bisschen weniger oder weiter runter gehst, eben mehr, weil du dann dichter dran bist. Und da muss echt aufgepasst werden, dass man an so einen Sachen es nicht übertreibt und den Bogen nicht zu sehr überspannt, weil das kann eine Sache sein, die sich dann auch irgendwie schnell mal rächt, dass irgendwie sich nur noch dagegen ausgekotzt wird und das auf Kosten von anderer guter Stimmung passiert.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Spiel mit dem Feuer, sagen wir mal.
Definitiv,
so.
Ja. Und man kann froh sein, dass der Verein im Moment einfach oder im Moment seine Leistung abruft und deswegen so eine Sachen vielleicht nicht ganz so viel gehört werden, wie wenn der Verein nicht so gut dastehen würde.
Ja, definitiv. So, was haben wir noch? Soundanlage haben wir schon.
Boah, es sind so unheimlich viele Fragen reingekommen. Also gefühlt so viele Fragen wie schon lange nicht mehr. Wenn ich hier durchscroll, es ist einfach, es hört nicht auf.
David fragt, welcher Spieler macht die meisten Assists diese Saison? Was glaubst du?
Ah, gute Frage. Ich glaube Ferrei.
Ja? Ja? Also so durch die Mitte vielleicht oder so über außen, so à la Özunali, Jatta, ich weiß nicht, Jatta war okay gespielt, aber jetzt nicht unglaublich.
Aber es ist schon geil, wenn du so einen Jatta hast, der als Einspielsong.
Ja, die Einwechslung, ich meine, da kommt auf einmal ein Jatta und Dompe rein.
Ja.
Also da denkst du auch nur so als Verteidiger,
und hast noch,
scheiße.
Und jetzt hast noch Schonlau und Reis, die verletzt sind. Ein Vuskovic, wo die Verhandlung immer mehr nach hinten geschoben wird. Jetzt irgendwie Ende des Jahres, mit Anfang nächsten Jahres wird ein Urteil erwartet. So, das sind ja alles so Sachen, boah. Und weiterhin ist man irgendwie die ganze Zeit dabei, noch weiteren Spielern Ausschau zu halten. Also was habe ich vorhin gelesen, dass man an dem Wolfsburger dran ist. Frag mich nicht noch, wie heißt er denn noch? Hast du ihn auf dem Schirm?
Nee, aber ich habe es auch gelesen.
Ah, okay.
Aber weiß nicht, keine Ahnung. Aber irgendjemand in der Verteidigung wäre doch noch mal geil. Ich bin mal auch gespannt, wie so Schonlau und wie der, wie heißt der, Hatschikadunic oder sowas, wie der, wie sein Level so ist. Also ich glaube, da stehen uns hoffentlich gute Zeiten vor.
Bartol Franjic von Wolfsburg ist bei uns im Gespräch, der als defensiver Mittelfeldspieler, als Backup für Jonas Meffert gedacht sein soll, aber eben auch linker Verteidiger spielen kann, aber auch Innenverteidiger gespielt hat. Also wirklich so ein Allrounder hinten in der Abwehr drin. Sein Marktwert liegt aktuell bei 3 Millionen und wurde für 7,5 Millionen noch im letzten Jahr von den Wölfen geholt, von Dynamo Zagreb. Also der Junge hat auf jeden Fall einige Vorschusslorbeeren oder hat zumindest für Wolfsburg hat er auf jeden Fall Vorschusslorbeeren. In dem Fall haben sie viel Geld für ihn ausgegeben und weiterhin ist immer noch Daniel Elfadli bei uns im Gespräch und Brightons Michael Carbonik. Also es sind einige Namen noch im Gespräch. Ich glaube, 4 Wochen ist die ist das Transferfest.
4 Wochen noch.
Ich glaube, wow, bis
ich muss Ende sagen, August. Ich kenne die ganzen Namen alle nicht so, ne? Ist ja nicht, dass man jetzt mitdiskutieren kann, so, ah ja, hier, guck mal, ich würde jetzt hier den Blablabla bla, bla kaufen, den man halt irgendwie so kennt. Aber ich würde sagen, die Jungs haben es bis jetzt die letzten Jahre gut gemacht. Und macht weiter so, ne? Also kauft am besten noch ein bisschen von den 30 Millionen, die Kühne zur Verfügung gestellt hat, soll ja ein Drittel, also 10 Millionen für Spieler investiert werden. Und soweit ich weiß, wurden bisher zumindest als Ablöse nur 0,75 benutzt für Frei, also 750.000. Der Rest ging dann, klar, auch in Spieler irgendwie sozusagen in Gehälter, aber zumindest nicht in Ablöse. Also da sind die so ein bisschen Taschen, tiefe Taschen haben wir noch, ne? Mhm. Da haben wir noch ein bisschen Munition, was wir verfeuern können. Aber auch geil, dass es nicht so mit vollen Händen rausgefeuert worden ist, ne? Also normalerweise, ich sag mal so, früher wäre wahrscheinlich die Kohle nach den ersten 7 Transfertagen schon weg. Aber jetzt gucken wir mal und schau mal.
Eine andere Wahl haben sie auch nicht. Also das sind ja Sachen, die in den letzten Jahrzehnten uns immer vorgeworfen worden sind, dass wir sehr verschwenderisch mit dem Geld umgegangen sind.
Absolut.
Und ich gehe ganz fest davon aus, dass dort auch die Verantwortlichen gelernt haben, einfach das Geld einfach mal ein bisschen zusammenzuhalten. Und ich meine, es stehen einige Sachen vor der Tür, ne? Also die EM muss irgendwie, ne, die Soundanlage, das Dach und, das sind Sachen, die bezahlt werden müssen. Man will auch nochmal ein bisschen Geld zur Verfügung haben, dass wenn du merkst, dass in der Winterpause irgendwas nicht funktioniert hat, dann auch nochmal einen Spieler zu holen. Oder eben jetzt auch die Spieler, die jetzt noch im Rennen sind. Also ich glaube, da wird noch einiges passieren und dementsprechend ganz gut, dass man da mit dem Geld einfach mal ein bisschen sinnvoller umgeht. Und auch nicht den anderen Vereinen damit ein Zeichen gibt, wir sind gerade bereit, alles zu bezahlen, nur weil wir gerade von Onkel Kühne ein bisschen Kohle bekommen haben.
Das ist korrekt. Auf Instagram, Lukas fragt Meinung zu den Jungs aus dem Zug nach Sylt mit der Palette Bier.
Erzähl mal.
Ich war am Samstag unterwegs mit ein paar Freunden. Unter
anderem, Freitag unterwegs, Samstag unterwegs.
Ja, genau, Junge, Freitag, Junge, Spiel. Danach, nach Abpfiff musste ich leider direkt nach Hause mit Frau und Kind zu Hause irgendwie direkt da helfen, in Anführungsstrichen, so gucken, dass die Sonne scheint zu Hause, zumindest bis ich abgefahren bin am Samstag um 9 Uhr, die Tür zugemacht habe, dass da alles gut ist. Und deswegen nach dem Spiel ist leider die Party in der Loge nicht noch miterlebt. Aber dann,
die es aber mit Sicherheit gab.
Die gab es auf jeden Fall, ja. Wurde viel getrunken, wurde noch weitergezogen, ich glaube ins Zwick oder keine Ahnung wohin. Also war irgendwie alles mit dabei. Und wir sind im Zug gesetzt, 9.40 Uhr ab Altona. Und
mein alter Zug, mit dem ich damals immer zum Fußball gefahren bin, ja.
Richtig, richtig. Der hat auch nach wie vor performt. Und irgendwann steigen auch so ein paar Leute zu. Der Zug war echt dann voll. Wir hatten uns natürlich selber schon ein bisschen mit Drinks bewaffnet.
Überraschung.
Und, richtig. Und dann auf einmal irgendwie, Stübi war auch dabei, geht auf Toilette, kommt da irgendwelche Leuten ins Gespräch. Dachte schon so, okay, mal gucken. Setz mich dann hin und dann saßen hinter mir und Stübi, glaube ich, oder mir und jemand anders. Die beiden Jungs, die waren mit 2 Mädels unterwegs und die hatten eine Palette Bier mit dabei, 0,3er.
Was man so braucht für eine Zugfahrt nach Sylt.
Und die wollten die vernichten. Und man muss sagen, haben sie auch geschafft. Also sie haben uns 1, 2, 3 Bier abgegeben, aber zum Schluss hatten wir schon noch, weil unsere Drinks ausgingen, haben wir schon so gefragt, so ja und Jungs, wie ist dann hier der Stand bei euch bei der Palette hinten? Und hinterher kam relativ selbstbewusst, ja, nö, das schaffen wir, das schaffen wir. Richtig, der Applaus ist gerechtfertigt. Und wir so, na gut, okay, dann ja, alles gut, dann ackert das mal weg. Aber da ist, ich habe keine Ahnung, wie viele Liter da drin sind, aber auf so einer Palette aber schon sehr viel. Und wir haben dann beide oder die 4 hinterher nicht ganz wieder gesehen, noch 3, denn einer hat es nicht geschafft. Ich glaube, der für den war die Palette ein bisschen zu viel, aber der hat auf Nachhausefeg wahrscheinlich dann das erlebt. Aber es war auf jeden Fall herrlich und der Zug hat erneut wieder performt. Da haben wir
ja. Der Zug hat einfach keine Bremsen.
Der Zug hat tatsächlich in dem Falle keine Bremsen.
Aber Gato, was ich dir eigentlich die ganze Zeit schon vorspielen möchte,
Ja!
Oh. Und diese Hymne ist gar nicht so weit entfernt.
Ja, absolut.
Wie kommt's?
Sportlich 2 Jahre, aber eventuell diese Saison schon. Donetsk.
Schachtjo Donetsk. Aus der Ukraine.
Unsere alten ukrainischen Freunde dürfen, glaube ich, irgendwie nicht zu Hause spielen oder können nicht oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind sie auf einer Suche.
Natürlich wegen des Angriffskriegs.
Sie haben, glaube ich, letzte Saison in irgendeinem anderen Stadion gespielt. Also auch
in Polen.
In Polen, ne?
Genau.
Und da, keine Ahnung warum, nicht? Oder wollen sie nicht mehr? Weiß nicht, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall.
Haben sie in Deutschland geschaut, irgendwie, wo sie unterkommen können, haben mit verschiedenen Vereinen Gespräche geführt. Ich glaube, Düsseldorf war dabei, Gelsenkirchen und eben Hamburg. Und man hat sich in Hamburg geeinigt mit Schachtjo Donetsk. Und so wie es jetzt aktuell aussieht, wird Schachtjo Donetsk die Gruppenphase, in der sie auf jeden Fall sicher sind, bei uns im Stadion austragen. Und das heißt, die Champions-League-Hymne werden wir schon ziemlich schnell, nämlich wenigen Wochen wahrscheinlich, das erste Mal im Volksparkstadion.
Das wäre unglaublich. Ich glaube, unterschrieben ist noch nichts. Aber ich hatte das auch schon vor 1, 2 Wochen mal gehört und ich habe eigentlich drauf gebrannt, die Hymne schon vorher zu spielen. Aber es ist fast hoffentlich offiziell jetzt sozusagen, dass die Tinte trocken ist. Man weiß ja nie, bevor es unterschrieben ist. Aber es wäre natürlich geil, weil Schachtjo Donetsk ist natürlich auch eher nicht so gut in der Champions League, was aber wiederum geil ist, weil dann kriegen sie Gegner aus Top 1 und aus Top 2 und wir alle wissen, wer in Top 1 und Top 2 sind, nur die besten Gegner.
Ich meine, also, es gibt 26 Teams, die dieses Jahr auf jeden Fall schon dabei sind, unter anderem ne Paris Saint-Germain, du hast Manchester City, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Atletico, dann aus Italien so welche Mannschaften wie Inter und AC Mailand, Red Bull, Salzburg, brauche ich jetzt nicht, okay. Aber dann hast du natürlich Bayern und Dortmund dabei. Also da sind schon echt Mannschaften, wo du sagst, wow, wenn wir die hier bei uns im Volksparkstadion sehen, da würde ich mich freuen. Also Haaland hier mal live zu sehen, ja, im Stadion, why not?
Ist natürlich vielleicht die Lösung für die Zukunft, für den Hamburger Fan. Man kann in der zweiten Liga bleiben, wo man viel gewinnt und sich wohlfühlt, aber man kann trotzdem die internationalen Stars im Stadion
sehen. Wärst du damit zufrieden?
Nee.
Okay.
Aber ist trotzdem irgendwie...
Aber was sagst du zu der Aktion, dass man das angeboten hat? Findest du es gut oder eher schlecht?
Ja, ich finde super.
Ich
also
auch.
Ich finde, ist auch mega geil, dass man den Hamburger Fans die Möglichkeit gibt, Spitzenfußball und Spitzenfußballer auf allerhöchstem Niveau in Hamburg anzuschauen, ohne irgendwo hinfahren zu müssen.
Und also ich finde es nicht nur für den Hamburger Fan, sondern ich finde es einfach auch als Geste oder zumindest, klar sind das natürlich auch Sachen, ne? Der Verein ist mit an Ticketpreisen wahrscheinlich
am
Umsatz also mit beteiligt. Also es ist nicht nur
Freundschaft, wenn sie es nicht gemacht haben, aber...
Aber es ist natürlich, zumindest finde ich es cool, dass man es angeboten hat und dass man so einem Verein dann irgendwie hilft. Und für uns als Verein finde ich es super. Wahrscheinlich wird es da eine neue Fanfreundschaft geben zwischen Schachtjo Donetsk und dem HSV. Und also ich finde es, weil ich hatte in den sozialen Medien, ich meine, man darf das ja auch immer, ich vergesse es ja immer wieder, ne? Man schaut ja trotzdem immer mal wieder rein, aber wenn du dann liest und sie machen den Rasen kaputt und so, ey, come on, ey, da ist ein Verein, der darf nicht in seinem eigenen Stadion spielen, weil dort irgendwie Krieg herrscht. Nun bietet man ihm hier eine Bühne, ein Stadion und sagt, ey, ihr könnt zu uns kommen. Natürlich auch nicht ganz uneigennützig, weil wir, wie eben schon gesagt haben, auch dort Gelder generiert werden. Aber also da ist Win-Win-Win-Win-Win für alle so und das wird auch ein Rasen im Volksparkstadion aushalten, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, also da wird sicherlich auch irgendwelche Deals geben, dass wir da nicht komplett leer ausgehen. Also ich finde es auch, ist Win-Win-Win für alle und also mega geil. So, also ich finde es ist doch, ist irgendwie, ist gut. Da hätte ich auch als Vorstand gesagt, wenn ich da verhandelt hätte, so ja, okay, wir gehen sogar ein bisschen unter die Summe, die wir fordern von den anderen Vereinen. Hauptsache, wir entertainen hier unsere Fans mit ein bisschen Hauch von Europa.
Ich habe eine Sprachnachricht noch. Ich weiß nicht, was sie ist. Ich spiele sie einfach mal.
Oh ja.
87 bisschen. Wir sind.
Da waren die Lampen schon an.
Jungs, was für ein geiler Auftakt. Ja.
Diese Sprachnachrichten sind es
schön,
einfach.
Schön. Ja, also wenn ihr noch vom Spieltag schickt, auch jetzt auswärts, also wenn ihr vor Ort seid, aber auch zu Hause, sonst vom Fernseher, es muss ja nicht immer das Reingegröle sein. Kann auch whatever sein, wenn ihr irgendwas...
Doch, das Reingegröle ist es schon.
Das ist natürlich am geilsten, ne? Aber ihr könnt uns alles schicken, ist gar kein Problem.
Nächste Woche, gegen wen geht es? Gegen den Karlsruher SC.
Ja, wird nicht ganz einfach. Es hat auch bei Instagram einer gesagt, so nach dem Motto, wie seht ihr denn die anderen Vereine? Und der KSC, ich öffne da mal ganz kurz die verfluchte Kicker-App, hat 3-2 gewonnen in Osnabrück. Ich meine, Osnabrück auch ein Aufsteiger, wo Schweinsteiger der Trainer ist, an der Bremer Brücke. Mhm. Und also Karlsruhe wurde ja schon immer so ein bisschen genannt, so die Vereine, die diese Saison vielleicht ganz gut sind. Ich habe leider jetzt auch echt häufig Pauli gehört, aber nun gut, und gegen Lautern scheinen sie ihre Sache auch nicht schlecht gemacht zu haben. Aber bis jetzt waren sie ja immer jedes Jahr am HSV, deswegen...
Die Gefahr war, dass sie natürlich gleich am ersten Spieltag vor uns stehen, weil jetzt, gebe ich dir Brief und Siegel drauf, werden die nicht mehr vor uns stehen.
Ja, das ist sehr gut. Das ist gut.
Also Karlsruhe, gegen die spielen wir als nächstes. Karlsruhe ja immer so ein Pflaster, man mag uns dort nicht mehr. Ich bin auch kein großer Fan mehr von ihnen, gerade nach so Sachen wie zu ihren Äußerungen damals zu Bagariata, dann ihr Verhalten nach der verlorenen Relegationsniederlage. Also Karlsruhe, ich brauche euch nicht. Und deswegen freue ich mich, wenn wir am Samstag den KSC aus der Halle
schießen. Die haben natürlich Stindl jetzt, der, muss man sagen, glaube ich, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich glaube, Stindl ist ein Spieler von Gladbach, der spielt in zentraler Position, spielt wahrscheinlich hinter den Spitzen, würde ich jetzt mal so sagen, ist da mitten im Spiel geschehen, ist ein ehemaliger Kapitän bei Gladbach. Ich glaube, der kann so eine ganze Mannschaft nochmal prägen und so ein bisschen besser machen und ist so ein bisschen die Schaltzentrale. Ich glaube, das ist was anderes, als wenn du jetzt so, ich sag jetzt mal, jemanden irgendwie so sicherlich auch gut, Halstenberg, Hannover, Außenverteidiger oder irgendwie einfach nur ein Flügelstürmer, der rechts hochläuft, sondern so Stindl ist, glaube ich, schon einfach einer, der auf andere auch gut was ausstrahlt. Aber ob der die jetzt dann alleine zum Aufstiegsaspiranten Nummer 1 macht, weiß ich nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Er hat auf jeden Fall gegen Osnabrück jetzt nicht das beste Spiel gemacht. Da war Vanicek einer, der deutlich besser war. Also ich glaube, dass man da eher darauf achten muss. Ansonsten muss man sagen, dass Karlsruhe mit einer ähnlichen Formation definitiv spielt wie wir. Also da ganz spannend. Auch eher offensiv. So,
ja, ich denke, gegen uns werden sie wahrscheinlich, die wissen ja, wie man gegen uns spielt, da Ründere.
Das dachte man in Gelsenkirchen auch.
Ja, das ist korrekt. Aber die 4-2 haben wir auch da irgendwie so gefühlt 26. Spieltag letztes Mal verloren, wo wir wirklich grausam, oder 4-2, also wo wir grausam gespielt haben, und die uns da einfach mit ihrem aggressiven Angepresse da ganz unangenehm den Rang abgelaufen haben. Und wir waren wirklich ratlos danach, was da los war, das war Schrott. Da haben wir was gut zu machen, das ist ja das Gute. Und ich würde sagen, auf die Tabelle kann man erstmal nicht so viel geben. Fürth ballert Paderborn 5-0 weg. Kruses Debüt ist in die Hose gegangen. Allerdings haben die auch in der
8. Minute
eine rote Karte kassiert und waren dann das komplette Spiel zu 10. Haben sich dann irgendwie ein bisschen aufgegeben. Nürnberg kann man wieder in die Tonne treten. Verlieren 2-0 gegen Rostock. Ich wollte es tippen bei Kicktipp, da können wir auch gleich mal raufschauen. Dass Nürnberg verliert, ich weiß gar nicht, was er
gibt. Was sagst du eigentlich zu Hertha, zu dem Dardai-Clan?
Ich hole noch 13 Punkte, geil. Zu dem Dardai-Clan, ja, ich sag mal so.
Geil oder Geschmäckle?
Beides, also es hat ein Geschmäckle, weil irgendwie, ja, weiß nicht, die drei Dardai-Söhne spielen jetzt sozusagen mit ihrem Vater zusammen, dem Trainer in der ersten Elf, in der ersten Mannschaft. Und einer hat in der Startformation gespielt, zwei wurden eingewechselt in der letzten Viertelstunde. Also wenn die wirklich so komplett für Hertha brennen und irgendwie das Team mega geil pushen und da so ein Wir-Gefühl entsteht und die fußballerisch auch so gut sind, so, dann ja, wenn irgendwie, ich sag jetzt mal so, die Mitspieler echt so ein Gefühl haben, so, boah, weiß ich nicht, den Kollegen ist eigentlich ein Regionalligaspieler, weil sein Vater jetzt hier da ist, dann darf er mal spielen, so.
Kennt man ja immer noch aus dem Jugendbereich, ne? Also wenn Vater ja ein Trainer war,
Er muss schon, also entweder bringt er Leistung oder er bringt so übermäßig dieses Team-Spirit-Wir-Ding, dass er die Mannschaft irgendwie, irgendwie, dass er seine Berechtigung hat, so.
Ja.
Ja, Geschmäckle hat's, aber mein Gott, ich meine, Hertha, die haben wirklich irgendwie gerade keine Seele und gar nichts. Also den.
Also ich habe auch nur gedacht, also wenn da jetzt mit den Dardai, mit dem Dardai-Clan, wenn da jetzt irgendwie was schief läuft, dass sie da nicht richtig performen, dann hast du das irgendwie an den Haken. Dann hast du einen Toni Leistner, der sich mit Union sympathisiert natürlich immer noch. Und also da, Hertha, das ist für mich wirklich der HSV noch eine Stufe krasser zu seinen schlimmsten Zeiten. Ja. Also der Big City Club, die geben wirklich alles, um
das glaube ich auch,
in Deutschland richtig Gas zu geben. Kurz bevor wir zur Tipp-Cup kommen, was ist bei dir auf dem Trikot? Ist schon was auf dem Trikot drauf gelandet? Bist du da weitergekommen? Was welche Nummer aufs Trikot soll?
Noch nicht, aber ich habe mich für Jatta eigentlich entschieden.
Ah, okay. Weil Timo hat uns geschrieben bei Instagram, ganz lustig, zum Thema welcher Spieler auf das Trikot. Hab am Freitag im Suff einen absoluten Ehrenkauf im Stadion getätigt. PS, lasst niemals eure Trikots im Stadion bedrucken. 40 Minuten Wartezeit, 4 halbe währenddessen getrunken und das halbe Spiel verpasst.
Aber ich muss sagen, ich bin mit Jatta. Ich bin eigentlich noch nicht ganz happy, muss ich sagen, vom Bauchgefühl. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum. Mhm. Ich habe es ja jetzt erstmal so gesagt, also es hat ja auch noch irgendwie Wartezeit, das Trikot jetzt. Ach, ich weiß nicht, ist irgendwie geil, aber ich, weiß ich nicht. Ja. Es gibt auch keine andere geile Alternative. Vielleicht muss ich doch die Kai-Taktik machen, mal nochmal so ein paar Spieltage abwarten und dann nochmal zuzuschlagen. Aber ja, das im Stadion zu bedrucken, schwierig. Muchel, die waren bei dir,
Kicktipp. Erstmal zum Kicktipp.
Ja.
Wahnsinn, wie viele Leute. Wir haben mittlerweile 4 Gruppen auf. Wir haben fast 1200 Leute, die echt bei uns in den Gruppen mitspielen.
Jesus.
Ey, es ist echt unglaublich.
Es gibt ja auch was Gutes zu gewinnen.
Ne? Es gibt was Gutes zu gewinnen. Nämlich hat Porsche ja uns einen super Gewinn rausgehauen. Und zwar gibt es ein Wochenende ein Porsche zu gewinnen. Und zweiten Platz haben wir gesagt, hauen wir ein Trikot raus. Ja.
Richtig.
Da werden wir uns noch ein paar weitere Gewinne natürlich einfallen lassen, aber Hauptpreis ist auf jeden Fall erstmal ein Porsche für ein Wochenende. Dazu gibt es natürlich ein paar Teilnahmebedingungen, die haben wir aber in der Tippkipp-Runde runtergeschrieben. Und wenn ich jetzt mal so reinschaue in die Tippübersicht, in der ersten Runde, in der ersten Gruppe haben Yannex 1887 und Punktekönig jeweils 21 Punkte gemacht. Das finde ich schon ganz amtlich. Wie viel hast du gemacht?
Ich habe 13 noch hinten rausgeholt.
Ah, okay.
Also war ich dann doch hinterher okay zufrieden, aber ich habe nicht so guten Start leider hingelegt.
Ich habe 12 Punkte gemacht.
Ja, das ist ganz gut. Ich treffe zum Beispiel das 1-0 von Düsseldorf. Das war ein Winner. Mhm. Aber ich habe dann doch auch leider vieles nicht getroffen. Also es war schwierig. Aber nun gut. Ich habe zum Beispiel auf Kaiserslautern natürlich getippt.
Was glaubst du, wie viele Punkte hat Kai gemacht?
Ich sagte, der hat so 9 oder so.
Nochmal? Das nochmal tippen?
6.
Nochmal?
10.
Nochmal?
14.
Nochmal?
11.
Nochmal?
8.
0.
0? Hat er vergessen?
Natürlich. Ey, Klassiker. Ey, Kai Gremmels. Echt.
Ich habe ihn noch gefragt, ob er getippt hat.
Ey, vielleicht hat er sich in einer anderen Gruppe noch angemeldet, aber.
Aber es kann sein, dass er mal Ja gesagt hat, weil er nicht auf die Diskussion eingehen wollte, dass ich ihn dann fertig mache.
Deswegen ist er heute wahrscheinlich nicht da, weil er sich hätte rechtfertigen müssen, warum er nicht getippt hat. Also ich gucke gerade nochmal Kai in einer anderen Gruppe. Nee.
Ja, ich habe gegen Nürnberg getippt. Ich wollte mich auch gerne anpimmeln, dass ich es nicht gemacht habe, aber zum Glück, ich habe auf Rostock getippt. 2-1, aber Nürnberg ist so scheiße, dass sie noch nicht mal das eine Tor geschossen haben.
Ja. Also.
Und auch gegen Paderborn. Come on, Gato, gut so. Aber der Rest war nicht so geil. Egal, 13 Punkte.
Also ich finde ihn in keiner anderen Gruppe. Vielleicht hat er sich unter einem Pseudonym angemeldet, was wir nicht kennen.
Nee, glaube ich nicht.
Das hat er wieder verkackt. Und er jammert wahrscheinlich jetzt schon wieder rum. Kai. Also wie gesagt, 21 Punkte sind bei uns in der Tippgebrunde. Bisher das Nonplusultra in Gruppe 1. Also ein guter Start mit 1200 Tippern.
Ja.
Was tippst du denn nächste Woche gegen Karlsruhe?
Weiß nicht, 3-1 dann sowas, ne?
1-3 meinst du?
Ja.
Okay.
Ja. Also im Gegentor schon, ich tue mir fast schwer, dass wir 2 Gegentore kriegen, aber also ein Gegentor ja irgendwie safe und so irgendwie schießen wir ja auch irgendwie mehr und viel, deswegen glaube ich schon. Ich glaube kaum, dass es wirklich ein 1-0 wird oder so. Mhm. Vielleicht, nee, ich bleib bei 3-1.
3-1 ist ein guter Tipp, also
ich dachte auch 2-1 wäre ein guter Tipp, aber es war wirklich meilenweit ja anscheinend daneben.
Nee, ich sag mal 4-1 dann, einfach um ein anderes Ergebnis zu haben, als gut, du es hast. Ich glaube, wir werden wieder viele Tore sehen, weil unsere Offensive, die ist es einfach die Saison. Und
ich bin so gespannt, ob man das Niveau halten kann oder ob jetzt irgendwie Karlsruhe, ob Schalke wirklich defensiv so scheiße war und die Räume komplett offen waren oder ob das irgendwas Nachhaltiges ist. Ja, wir werden sehen, aber das ist das Gute, die Stimmung am Anfang der Saison geht so schnell hoch und runter wie der Tabellenplatz, also momentan alles geil, würde ich sagen.
Das ist doch nicht zu glauben!
Er ist auch geil.
Mein Gott nochmal! Was ein geiles Spiel!
Ja, was ein geiles Spiel.
Schön, sollte eigentlich Radio oder HSV hier, HSV und Netradio.
Und das alles auf den Bock schreibt er. Also er ist, glaube ich, LKW-Fahrer und hat er noch ein Bild dazu geschickt und zeigt hier gerade, hier siehst du es, das ja, Bild.
Schön, auf der A7 hat er so einen kleinen Screen, wo er guckt und dann bei jedem Tor wahrscheinlich immer so die Hupe.
Ja. Und in jedem Tunnel, ne? Ja. Was das ja mal so ein Klassiker ist, wenn du aus dem Stadion zurückgefahren bist, wenn du irgendwo auf dem Parkplatz geparkt hast und dann immer dieser Tunnel in Stelling, wo immer richtig schön
gehupt wird. Der Siegestunnel.
Der Siegestunnel, ja. Das sind hast du irgendwelche Rituale, die du nach dem Sieg immer machst oder so Sachen, die so typisch sind? Also wie jetzt gerade so ein Hupen im Tunnel?
Nee, das war früher tatsächlich immer, weil ich auch durch den Tunnel durchgefahren bin. Jetzt ja. Fahre ich immer einen anderen Weg.
Ja.
Nee, was bei dir?
Oder so, gibt's eine Kneipe, wo du sagst, nach dem Sieg geht's auf jeden Fall dorthin?
Ja, nee, also oftmals war echt ein bisschen irgendwie so, nee, also, das kann ich nicht sagen, dass es von Regelmäßigkeit ist,
okay.
Ehrlich gesagt. Nee, leider nicht. Du, hast du irgendwas?
Ja, habe ich auch gerade überlegt.
Ich hab da nichts, also, klar, man liest ja mal so die Presse und, aber ich lese Presse tatsächlich relativ wenig, irgendwie, um auch nicht irgendwie die.
Aber sonst so im Stadionbesuch, also, was bei mir mittlerweile so ein Klassiker ist, wir gehen immer einmal an diesem Naschi-Stand vorbei und holen immer so eine Naschi-Tüte.
Ja, das ist geil. Das ist gut, aber, nee, da eigentlich, ist auch unterschiedlich, ob das Spiel jetzt Freitagabend oder Samstag, also, ob man da ein bisschen Alkohol und Gas gibt, trinkt oder ob das so ein Sonntag, Kick ist irgendwie, wo dann irgendwie 5 Kinder gefühlt da sind und man die Sache eher ruhiger angehen lässt, aber nee, so ein richtiges Ritual, außer den Sitaki tanzen, aber das ist bei Sieg, Niederlage, Unentschieden, ja. Gibt's einen, bräuchte man eigentlich, ne? Das war ja ganz geil, dass man
ja, also
nach dem Spiel.
Wenn ihr irgendwelche Rituale habt, schickt ihr uns gerne mal. Ich bin gespannt, was es so sonst noch für welche gibt. Also, dass eine Kutte nicht gewaschen wird, ist klar. Das sind so Rituale, die sind irgendwie, die
gehören dazu. Kurz zu Hermann Rieger gehen.
Nochmal den Daumen irgendwie nochmal streicheln oder so, ja. Oder einmal rüberwischen. Genau, vielleicht gibt es für euch irgendwelche Rituale. Würde mich mal interessieren. Also, da gibt es bestimmt einige in der HSV-Szene, auch bestimmt irgendwelche Ulking-Rituale, die dazu gehören. Also, keine Ahnung, immer im Soccer-Dance noch einmal mal rüberschauen.
Mal kurz gucken, wer gerade tanzt.
Nein, also ich bin gespannt. Ja, es ist auf jeden Fall ein geiler Saisonstart. Ich glaube, darauf lässt sich aufbauen.
Ja.
Ich habe wahnsinnig Bock schon wieder auf die nächsten Spiele. König Fußball ist zurück.
Ja, herrlich.
Die zweite, erste Liga vermisse ich sowieso nicht.
Über 4 Millionen haben es geschaut im Fernsehen, ne?
Genau,
Sat 1. Unglaublich. Und Sky kombiniert war 4,2 oder sowas.
Ja.
Das ist wirklich crazy.
Schaust du Frauenfußball?
Nee. Also noch nicht.
Noch nicht.
So. Also ich hatte aber irgendwie jetzt immer wenig Zeit und das ist auch immer am Tag oder so, ne?
Ja.
Irgendwie. Deswegen, also was jetzt, ich meine, keine Ausrede ist, weil die Herren EM oder WM am Tag ziehe ich mir auch dann irgendwie rein. Ja. Aber also ich verfolge so und die Highlights, aber so live.
Hast du es dir noch nicht angeschaut? Ja. Weil da war auch eine Einschaltquote von irgendwie, ich glaube, 66% insgesamt, ja, also 10 Millionen. Das ist schon echt eine Ansage, mehr als der Tatort etc.
Ja.
Also
ich habe aber gestern war das glaube ich U19 Finale Deutschland Spanien reingeseppt und was sehe ich da als einzige Flagge überhaupt, eine HSV-Fahne.
Von den Frauen, ne?
U19. Ja, ja, U19 Frauen, also das scheint vielleicht eine
HSV-Spielerin. Ich glaube, Sophia Nachtigall spielt da mit, die hat mal beim HSV gespielt.
Also auf jeden Fall hing die da schön über der Werbung, darfst du nichts platzieren, aber da wurde echt, ja, also hing auch gar keine andere Fahne, aber so die HSV-Fahne hing da. Man muss sagen, das Niveau war schon sehr bescheiden. So die Kommentatoren waren auch so, ja, also die tasten sich jetzt gerade ab und bla 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 so. Aber gut, ich meine, U19 ist halt, ja, ist halt noch sehr jugendlich so. Aber ja. Nee, aber Frauen, aber unglaublich, was schießt sie für ein crazy Tor? Ja. Das 2-1, 1-0, keine Ahnung, oder 1-1?
1-0.
Die, gegen, war das Kolumbien?
Kolumbien, genau.
Also unglaublich.
Der absolute upcoming Star irgendwie im Frauenfußball. Ich habe ihren Namen natürlich nicht auf dem Zettel, aber sie ist auch noch derbe jung und ja, tiki-taka und oben rein in den Winkel geschweißt. Also,
wow. Das war unglaublich.
Leider dann in der Nachspielzeit irgendwie noch 2-1 verloren, aber es ist noch nichts. Hinspiel, das erste Spiel haben sie natürlich sehr deutlich gewonnen.
Es ist traditionell.
Deutschland ist eine Turniermannschaft.
Und zweites Spiel immer schlecht.
Ja.
Es ist immer so ein, verlierst du immer, spielst du 0-0, ist immer egal und dann drittes Spiel warm. Ja.
Gato, ich hab Bock, ich freue mich nächste Woche auf Karlsruhe.
Absolut.
Ist und geil. Wir hören uns dann am Montag wieder.
Ja.
Dann hoffentlich wieder in voller Besatzung hier. Keine Ahnung, was die Experten dann für eine Ausrede haben.
Ich bin gespannt.
Also bis dahin.
Alles klar.
Nur der HSV.
Nur der HSV. Ciao.